Also immer der höchste Qualitätsanspruch, dass wenn man was macht, dass man es halt richtig macht. Das habe ich schon im ersten medialen Interview dann so von mir gegeben gehabt, in zitterischer Stimme. Das treibt an und die Tücken der Neuzeit zu überstehen und trotzdem immer das Optimum halt dann rauszuholen. Den Kids, den Jugendlichen die Plattform zu bieten, die wir darstellen möchten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entscheider im Fokus, dem KMU-Podcast. Heute freue ich mich auf ein Gespräch, das gleich mehrere Dimensionen miteinander verbindet. Leidenschaft für den Sport, unternehmerische Weitsicht und soziales Engagement. Mein Gast ist Sebastian Britz, Geschäftsführer der DFA, Deutsche Fußballagentur GmbH. Mit Projekten wie der Euro JAUS Series, einer internationalen Junioren-Elite-Turnierserie, verfolgt er nicht nur sportliche, sondern auch gesellschaftlich relevante Ziele. Wir sprechen über den Aufbau eines Unternehmens im Eventbereich, über die Herausforderungen im Jugendfußball, die Bedeutung von Medialisierung und darüber, warum es manchmal Mut braucht, die Kontrolle zu behalten, statt sie abzugeben. Herzlich willkommen, Herr Britz. Gab es denn einen ganz bestimmten Moment, an dem für Sie klar war, jetzt gründe ich die DFA?
Ja, indem mir vermehrt Partner aus diversen Branchen gesagt haben, wenn ich denn mit meinem Team zusammen der Einzige im Pandemiesommer 2020 in ganz Europa bin, der eine Zuschauersportveranstaltung hinbekommt und den jungen Menschen ein Stück Normalität bieten kann, dann wäre das doch allerhöchste Zeit, das Signal zu sehen, um ein Unternehmen zu gründen und das dann im Hauptfokus nachzuverfolgen.
Ah, welche Rolle spielt denn der Fußball in Ihrem Leben? Ich meine jetzt mal privat und beruflich.
Naja, es hat ja diverse Stationen gegeben. Als eher talentfreierer Jugendspieler habe ich mich mit Leidenschaft und Akribie dazu hin entwickelt, dann doch in meinem Jahrgang unserer Region einer der besseren Spieler zu sein. Die Strukturen waren allerdings noch nicht so wie heute im Scouting und eben dann die Grundmotivation, immer anderen mehr zu bieten, wie ich selbst bekam, über die Turnierorganisation, übers Nachwuchsscouting für diverse Bundesligisten hat mich der Fußball bis heute verfolgt und das nunmehr dann halt jetzt 33 Jahre.
Ja, können Sie doch mal Ihre sportliche Laufbahn ein bisschen ausführen, was Sie da wann, wo gemacht haben?
Ja, also ich war im regionaleren Verein in der höchsten Jugendspielklasse torgefährlichster Defensivspieler gewesen mit 17 Jahren. Dann war allerdings der Peak, wie auch heute noch zutage, wo geht die Reise hin? Die Regionalität hat mir da wenig Möglichkeiten geboten und habe mich da eher halt auf eine bodenständige Basis mit einer vernünftigen Ausbildung etc. konzentriert. Wollte aber immer den Jungs, die ich schon parallel als Angebot vom Heimatverein bekommend trainiert hatte in jungen Jahren, immer die Möglichkeit bieten, die ich selbst halt dann nicht bekam. So hat einer meiner Spieler, der auf meinen Spuren war, eher talentfreier zu sein, mit Fleiß es fast geschafft, Bundesliga-Profi zu werden und war auch im Probetraining beim Felix Magath im FC Fulham und hatte da ganz knapp nur halt dann die Möglichkeit verpasst durch falsche strategische Wortwahl im Gespräch mit Herrn Magath, behaupte ich heute immer noch, einen Profivertrag beim FC Fulham zu bekommen als Anschlussvertrag beim FC Schalke, wo er unter Norbert Elgert, dem wohl bekanntesten Jugendtrainer Deutschlands, lernen und spielen durfte. Und ja, das sind so Stationen, die einen geprägt haben, aber auch die Einladung von Lukas Podolski 2018, weil er sich von uns, meinem Team und mir, die Organisation eines Jugendturniers erwünscht hatte. Und diesem Wunsch sind wir bisher auch schon dreimal nachgekommen und haben auch für Poldi als Face der Euro Youth Series dann auch schon Turniere organisiert.
Okay. Ja, also zu dieser Karriere können wir doch mal einen separaten Podcast machen. Hört sich da sehr spannend an, was Sie da erzählen. Ja?
Ja.
Okay, aber würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen.
Ja.
Ja, okay. Welche Werte treiben Sie denn an als Unternehmer und wie zeigt sich das in Ihrem Alltag?
Also immer der höchste Qualitätsanspruch, dass wenn man was macht, dass man es halt richtig macht. Das habe ich schon im ersten medialen Interview dann so von mir gegeben gehabt, in zitterischer Stimme. Das treibt an, und die Tücken der Neuzeit zu überstehen und trotzdem immer das Optimum halt dann rauszuholen. Den Kids, den Jugendlichen die Plattform zu bieten, die wir darstellen möchten, und die Leidenschaft zu kommunizieren und zu teilen, damit wir möglichst auch dann die notwendigen Mitstreiter aus Medien, Unternehmen, wie auch immer, denn halt aus verschiedenen Bereichen bekommen können, um das zu realisieren.
Okay. Gut, kommen wir jetzt zur DFA selbst. Sie haben ein klares Profil entwickelt, das weit über die bloße Organisation von Events hinausgeht. Was genau macht die Deutsche Fußballagentur? In 3 Sätzen bitte.
Die Deutsche Fußballagentur organisiert, vermarktet und medialisiert Junioren-Elite-Turniere im Fußball. Das aber zum Wohle und zum Zwecke ausrichtender, mitausrichtender Vereine und einem karitativen Zweck, ja, das national wie international an angrenzende Länder, an Deutschland, über die Landesgrenzen hinaus.
Ja, welche Zielgruppe sprechen Sie denn ganz konkret an?
Die goldene Zielgruppe, wenn es darum noch geht, sich als Marke noch dann Einfluss zu verschaffen. Das heißt, vornehmend im Alter 13 bis 18 sind wir tätig und versuchen in der Altersstufe die namhaftesten Vereine der Welt mit kommenden Weltstars und kleine, regionalere Vereine zusammenzubringen.
Okay. Wie sehen denn so die typischen Projekte aus, die Sie umsetzen?
Typische Projekte ist, dass ein Bundesligist, obwohl er genug Netzwerk oder auch gegebenenfalls Partner und Sponsoren, Medieneinfluss hat, sich es an der Grundstruktur fehlt. Was braucht man, um internationale Vereine auch auf diesem höchsten Niveau zusammenzubringen? Und warum oder wie kann man den Gedanken eines karitativen Ansatzes damit verknüpfen? Und das ist unser Steckenpferd, weil wir auch als eben von dem Nachwuchsleiter Union Berlins verschrieben sind als der Turnierveredler Deutschlands, weil es uns nicht um Gewinnmaxime geht, sondern um ein erlebnisreiches Event mit der Berücksichtigung der genannten Zwecke. Und das ist eine Einmaligkeit, zumindest mal deutschlandweit.
Okay. Was unterscheidet denn Ihre Herangehensweise von anderen Eventagenturen im Sportbereich?
Der schlechte kaufmännische Blick. Das heißt, dass wir eben halt auf das Erlebnis aus sind und damit auf eine Einzigartigkeit und Nachhaltigkeit, während halt andere auch dann gerne schauen, kaufmännisch, was könnte man denn wie anders umsetzen, um den Unternehmensgewinn maxim zu gestalten.
Und welche Rolle spielt der Sozialcharakter? Also wie zeigt sich das konkret? Wenn Sie das doch mal ein bisschen ausführen können.
Ja, danke für die Frage. Es zeigt sich in der Form, dass uns ganz wichtig ist, dass vordergründig halt immer kleine Vereine die Möglichkeit haben, dort mitzuwirken. Da muss man auch manchmal durchsetzungsstark in dem aufgebauten Netzwerk mit den renommierten Vereinen sein, die sich gerne eigentlich unter dem gleichen namentlichen Niveau dann messen wollen oder vorwiegend messen wollen. Und natürlich auch, dass uns wichtig ist, dass wir einen mitausrichtenden Verein mit ins Boot reinholen, der von den Vororteinnahmen partizipiert, obwohl wir den per se eigentlich gar nicht benötigen würden für die Durchführung, und das oft auch die Durchführung durch gezwungene Abstimmungen halt auch ein Stück weit erschweren kann, und dass auch von diesen Vororteinnahmen ein karitativer Zweck, wie auch die Lukas-Podolski-Stiftung, davon schon auch dann profitieren kann.
Ihr zentrales Projekt oder das zentrale Projekt Ihrer Arbeit ist ja die Euro-Jaus-Series, ein Turnierformat mit Anspruch, wie es scheint. Dazu wollen wir jetzt mal ein bisschen mehr hören. Was war denn der Auslöser, dieses Turnier ins Leben zu rufen?
Bestehende Turniere und auch dann Anfragen Dritter wie Lukas Podolski und dem 1. FC Union Berlin möglichst zusammenzuführen, zu verknüpfen und damit auch Werbepartnern, die Notwendigkeit oder die Durchführungsgrundlage und damit die Notwendigkeit hergeben, dann auch eine Plattform zu bieten über ein Wochenende hinaus über eine längere Kommunikationsstrecke. Und damit haben wir ein größeres Projekt geschaffen, wo zum Beispiel Juventus Turin auch schon Gefahr gesehen hat, mit der UEFA zu konkurrieren. Das ist natürlich nicht unser Ansinnen. Das kann auch gefährlich ausgehen, sondern einfach halt eine Plattform zu bieten mit genannten Inhalten, die sich da einfach unterscheidet, die aber auch von der medialen Reichweite her entsprechend Aufmerksamkeit für die gute Sache, für die Inhalte erzeugt.
Ja, aber was ist das Besondere am Format, wenn wir es mal international, sozial und medial betrachten, also diese drei Punkte?
Mit Sicherheit, dass wir eine längere Kommunikationsstrecke haben, die in der Medienlandschaft, vor allem bei Sport1 und Sky, für Aufmerksamkeit gesorgt hat, dass wir mit Lukas Podolski als Bestandteil dieser Serie auch potenziell geplanten Turnier bei seinem Heimatverein in Górnik Zabrze auch an angrenzende Länder von Deutschlands wie Luxemburg und Frankreich in der Projektplanung uns befinden. Das ist mit Sicherheit auch die Einmaligkeit und nicht nur die große internationale Beteiligung. Das heißt, andere Turniere in ähnlichen Formaten weisen keine so große internationale Beteiligung verschiedener Nationen dar, weil das auch ein sehr kostspieliger Rahmen ist. Ist uns aber wichtig, verschiedene Kulturen auch neben dem Platz zusammenzubringen. Deshalb haben wir nicht nur den fußballerischen Wettstreit, sondern auch entsprechende Programmpunkte, die wir mit den Vereinen vorhalten, um die Kinder, Jugendlichen zusammenzuführen.
Welche aktuellen Herausforderungen gibt es denn da bei der Umsetzung, gerade in der heutigen Zeit?
Es gibt, obwohl ich ja eben schon vielleicht die Eigenreferenz gestellt habe, im Pandemiesommer 2020 in europaweit Manier der einzige Veranstalter einer Zuschauersportveranstaltung gewesen zu sein, ist es so, dass sich die Anforderungen enorm, die Erwartungen enorm erhöht haben, vor allem auch von Teilnehmerseite aus her. Aber die zwei schwierigsten Punkte sind die Verlässlichkeit. Die Verlässlichkeit sogar unter großen renommierten Vereinen, dass die Teilnahme Bestand hat, dass man verlässlich planen kann und leider auch vor allem die Verlässlichkeit der Werbepartner oder Kooperationspartner, auch vertragliche Leistungen erfüllen zu können und zu wollen. Das ist momentan eigentlich der größte Kasus Knaxus, dass man dort leider sehr viel Unverbindlichkeit hat.
Ja. Wie reagieren denn Eltern, Vereine und Partner auf dieses Konzept?
Ganz unterschiedlich. Die Eltern nehmen es leider auch größtenteils von den kleineren Vereinen als eine Selbstverständlichkeit dar. Die Kids und Jugendlichen, egal ob aus der Ferne oder vor Ort, schätzen den sportlichen Wettstreit sehr, wenn man denn halt den ehrlichen Tönenden dann lauscht und vorbeigeht und halt die Jungs in sämtlichen Sprachen sich kommunizieren hört, wie toll es ist, jetzt gegen Mannschaft XY zu spielen, oder wenn man sieht, dass sich da ausgetauscht wird neben dem Platz oder beim Rahmenprogramm. Und ja, die Partner wissen, dass wir, denke ich mal, zumindest so wird es auch teilweise gesagt, dass wir für einen sehr kleinen finanziellen Rahmen sehr viel Gegenleistung und vor allem aber auch den Kern, einen großen Sozialaspekt bieten.
Okay, ja. Was sind dann Ihre Pläne für die kommenden Jahre?
Die Turnierserie auf dem geschaffenen Maß zu etablieren und auf solide, verlässliche Beine zu stellen, das ist der Wunsch. Und immer mehr Menschen auch außerhalb des Platzes, wie schon begonnen, auch eine Perspektive, eine Zukunft geben und den kleinen regionalen Vereinen Mut zu sprechen, dann an Wünsche und an Träume zu glauben, die wir zum Teil auch mit realisieren.
Ich meine, kein unternehmerischer Weg verläuft ja gerade. Geht immer über Umwege, viele Umwege, die man da gehen muss. Und deshalb interessiert mich jetzt mal besonders, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, positiv wie negativ. Das heißt mit anderen Worten, was war Ihr bisher größter unternehmerischer Erfolg und warum?
Ja, der größte unternehmerische Erfolg war mit Sicherheit die Gründung der Deutschen Fußballagentur GmbH, kurz vom DFA, in Hamburg denn dann gewesen, dass eine Leidenschaft, eine Passion in der GmbH gemündet und gegründet ist, daran angeschlossen namentlich wohl sehr gut getroffen, gibt es den Kinderfußballtraum e.V. Mit all unseren ehrenamtlichen Helfern als Durchführungsgrundlage. Und das sind wohl die Erfolgsindikatoren, die zu nennen sind. Und die größten Herausforderungen sind, wie gesagt, Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit dann in die geschaffenen Strukturen zu bringen, Dinge zu bearbeiten.
Ja, kann ich bestätigen. Ja. Okay. Wie gehen Sie denn mit Risiken und Unsicherheiten um? Haben Sie da bestimmte Strategien?
Es wird auf diversen Säulen aufgebaut und verteilt und nicht mehr auf einer. Das hatte mal funktioniert bis zur Pandemie, das funktioniert jetzt nicht mehr. Das heißt, wir beabsichtigen uns, gewisse Sicherheitsmechanismen einzubauen. Die Technik für den Ausfall von Personal und auch Zahlungsdienstleister und auch Förderungen zur Absicherung von Forderungsausfällen auf Partner- und Sponsorenseite. Und wie hat ein befreundeter Unternehmer gesagt, heute musst du neben Plan B auch Plan C haben.
Das kann ich bestätigen. Ja, das Alphabet hat ja 24 Zahlen, 24 Buchstaben. Ne? So viel Pläne könnte man normalerweise auch immer in Reserve haben. Ne?
Ja.
Manchmal. Ja. Was haben Sie denn über Führung gelernt jetzt gerade im Eventgeschäft?
Da könnte ich das Wort Erinnerung nochmal aufgreifen. Ich würde denn dann behaupten, dass in Führung eine konkrete oder zielgerichtete Vorgabe unabdingbar ist. Und dass der leichte und kollegiale Führungsstil nicht immer der erfolgsversprechendste ist. Auch in einem solchen emotionalen oder sozialen Umfeld, wie wir uns befinden.
Ja. Mit welcher Motivation halten Sie Ihre Leidenschaft aufrecht, auch wenn es schwierig wird? Haben Sie da bestimmte Strategien, Motivationsstrategien, Trainingsmethoden oder Ähnliches?
Ja, es gibt
Vorbilder, ja. Bücher vielleicht noch eingeworfen.
Definitiv, ja. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Es gibt zwei Eigenmotivationsgrundsätze. Zu wissen, dass es auch anderen, wie auch einem Netflix, Netflix nicht immer Netflix war und dass auch Microsoft in der Garage entstanden ist und dass auch McDonald's kurz davor war, dass es McDonald's nicht gibt. Da gibt es so viele renommierte Fallbeispiele, die auch verfilmt sind. Das zum einen und zum anderen die Grundmotivation, die vielleicht nicht wollen, dass dieses Fußball-Sozialprojekt, wie ich es gerne auch dann bezeichnen mag, und es aber anders da halt dann personifiziert vielleicht dann sehen mögen, dass das nicht scheitern darf und nicht scheitern soll. Das ist die Grundmotivation für den langen Atem.
Ja, lassen Sie uns zum Abschluss mal nach vorne schauen und anderen Unternehmern etwas mitgeben, die ebenfalls Verantwortung tragen. Wenn Sie die DFA sich heute anschauen, wo möchten Sie in 5 Jahren stehen?
In 5 Jahren soll die Euro Youth Series so etabliert sein, dass dann 4 Jahren in dem Land der Weltmeisterschaft ein internationaler Vergleich mit dem europäischen Sieger und den anderen den Gästen aus anderen Kontinenten einen Weltvergleich spielen mögen und dass wir eine solche Grundstruktur geschaffen haben, dass wir auf und neben dem Platz Träume erfüllen und das ohne Risiken, Kraftanstrengung und auch alle Partner aus Medien und Business davon profitieren können.
Ja. Welche Trends beobachten Sie aktuell im Sport und im Eventbereich?
Der Trend, immer schneller, weiter, besser sein zu müssen, ein gefährlicher Trend und dass immer mehr natürlich auch online anstatt offline stattfindet. Dabei leben gewisse Events natürlich halt dann auch von einer Atmosphäre, die vor Ort von Besuchern zu schaffen gilt. Und natürlich auch unsere mitausrichtenden Partner leben von Vor-Ort-Einnahmen. Und das ist eine gefährliche Komponente. Es gibt zwar immer wieder Ausreißer, die diese These nicht unterstreichen mögen. Aber das merkt man schon zunehmend, dass der Live-Sport auf nicht höchster Ebene dann ja so ein bisschen aus dem Hauptaugenmerk gerutscht ist.
Verschwindet. Das passt gut zu meiner nächsten Frage. Thema E-Sport. E-Sport ist ja sehr, sehr stark im Kommen. Es gibt ja auch, also ich spiele nicht E-Sport, ja, ich spiele gar keine Spiele, muss ich sagen. Mein Spiel ist das KMU Network, ja. Aber wenn wir über das Thema E-Sport, da kann man ja auch Fußball spielen zum Beispiel. Und es soll E-Sport ja auch eine olympische Disziplin werden. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich das irgendwo gelesen. Weiß ich, in 4 oder 8 Jahren, vielleicht sogar schon zur nächsten Olympiade. Ja, wie beurteilen Sie den Trend zum E-Sport? Wird E-Sport eines Tages mal den Platzfußball ersetzen?
Eine schwierige Frage, wo man sich nämlich viele Feinde machen kann, so oder so.
Ja, ja.
Ich bin ja eher Fraktion Uli Hoeneß, auch was halt auch neue Indoor-Formate betrifft, obwohl ich sehr, sehr gerne selbst auch in der Halle gespielt und gecoacht habe. Aber gewisse Dinge sind halt schwierig zu verändern. Und ich ist noch nicht ganz so lange her, wo ich dann auch an der Konsole gehangen habe. Für mich ist es schwierig, wenn ich diese Zeit als Maßstab nehme, das einfach für mich dann so zu nehmen, dass es halt ein richtiger Sport ist, wie man es als solches noch halt normalerweise definiert. Möchte aber dortige Leistungen nicht absprechen, weil auch natürlich, um dort höchstes Niveau zu spielen, musst du sehr, sehr viel trainieren oder halt umgangssprachlich sagen, sehr viel zocken. Da braucht man halt mit Sicherheit auch ein gewisses Talent dafür und eine Akribie. Aber es ist natürlich was anderes, wie wenn du dich in einer komplett körperlichen Betüchtigung halt dann befindest.
Ja, stimme ich zu. Was sind denn Ihre persönlichen Ziele als Unternehmer in den nächsten Jahren?
Ich würde mich freuen, wenn ich die zuvor erklärten Ziele mit der um die Euro Youth Series denn dann erreicht hätte und vielen über das geschaffene Netzwerk die Möglichkeit bieten kann, ihren Platz oder seinen Platz im Sport zu finden. Da gibt es schon Fallbeispiele außerhalb des Fußballplatzes, also nicht als Spieler oder als Trainer. Und da hoffe ich, dass das noch einige Erfolgsgeschichten schreibt und man somit weiterhin Menschen auf und neben dem Platz Möglichkeiten bietet, die man selbst nicht bekam oder sich nur ganz, ganz schwer aufgebaut hat.
Mhm. Welche Rolle spielt Partnerschaft im Team mit Kunden und mit Förderern?
Das ist eine elementare Rolle. Man muss beide Seiten verstehen. Man muss wissen, was der Partner erwartet. Ich versuche immer, Erwartungen zu übertreffen, meinerseits. Und die Schwierigkeit ist es aber, obwohl wir uns in einem Sozialprojekt halt befinden, die Erwartungen verständlich zu machen an Partnern. Und da gibt es natürlich auch positive Fallbeispiele, die Partnerschaft leben und dann nicht nur auf dem Papier existiert. Das ist auch die Partnerschaften, die wir uns für die Zukunft halt wünschen, weil die kannst du dann auch dann am besten zufriedenstellen, wenn ein Partner ein Projekt halt mit Leben begleitet.
Ja, ja. Gut, kommen wir zur letzten Frage unseres heutigen Podcasts. Welchen Rat geben Sie anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mit auf den Weg?
Sich am meisten auf sich selbst zu verlassen, die Kontrolle über und im Unternehmen nie zu verlieren, in sämtlichen Bereichen, Experten wie Steuerberater nicht die komplette Kontrolle überlassen, auch wenn man deren Hilfe unabdinglich in Anspruch nimmt und mit diesem Hauptfokus denn dann die unternehmerischen Ziele zu verfolgen und sich nie zu verbiegen, sondern sich selbst zu sein und die Idee so zu verfolgen und nicht des Erfolges wegen von den Leitgedanken abzuweichen.
Herr Britz, Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und für die ehrlichen Einblicke in Ihre Arbeit, Ihre Werte und Ihre Vision. Es ist immer inspirierend zu sehen, wie unternehmerisches Denken mit gesellschaftlichen Engagements zusammengeht, gerade im Bereich Sport und Jugendförderung. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die DFA oder die Eurojust Series erfahren möchten, besuchen Sie einfach die Webseite www.deutschefußballagentur.de. Dort finden Sie alle Infos zum Unternehmen und zu den Projekten. Und wenn Sie selbst Unternehmer oder Entscheider sind, der etwas zu sagen hat, dann bewerben Sie sich gern unter kmu.network/podcast für eine der kommenden Folgen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, Ihr Harald de Vries.